Ich lese uns den heutigen Predigtext. Der kommt aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 15 war das, ne? 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 15. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet und um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach den Gütern, nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Bis dahin das Wort Gottes und nun überlasse ich das Feld unserem Daniel.
Ja, liebe Geschwister, ich bringe herzliche Grüße mit aus Elmshorn. Und bis gestern wusste ich nicht, ob ich mich wirklich freue, hierher zu kommen oder nicht. Wusste ich deshalb nicht, weil ich nicht so der Mensch bin, der gerne so ganz viele neue Leute kennenlernt. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man weiß, das sind nicht einfach nur neue Leute, sondern es sind Geschwister, mit denen man gemeinsam denselben Herrn dient. Und somit kann ich sagen, ja, ich freue mich, heute hier bei euch zu sein. Mein Name ist Daniel Abrams, ich bin verheiratet, bin 36 Jahre alt. Gott hat uns 4 gesunde Kinder geschenkt. Meine Frau ist mit den Kindern zu Hause und ich habe Begleitung mitbekommen mit dem Milan und dem Alex. Die sind dabei. Genau. Eine Gemeinde lebt ja davon, dass wir als Gemeinde Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir uns nicht isolieren und jeder ist so für sich, sondern wir haben einander und profitieren voneinander, von den Stärken, von den Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Und die sollen wir auch gerade in diesem Sinne ja auch einsetzen. Wir sollen einander helfen, wir sollen eine Hilfe für den Nächsten sein. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, wie können wir einander wirklich helfen? Denn ich denke, wir wissen alle, dass der eine mehr oder weniger den Drang hat, irgendwie helfen zu wollen. Und doch ist es eine große Herausforderung, die Hilfe auch so an den Mann zu bringen oder an die Frau, dass sie auch wirklich ankommt, dass sie ihren Zweck erfüllt. Und so ging es auch einem jungen Mann, der auch den Wunsch hatte, anderen Menschen zu helfen. Er ging auch in den Gottesdienst, hat viel davon gehört, dass wir einander helfen sollen, dass wir füreinander da sein sollen. Und er hat auch darum gebetet, dass Gott ihm doch die Augen öffnet, dass er Möglichkeiten erkennt, wo er anderen Menschen helfen kann. Und so tat er es auch an dem besagten Morgen und ging dann vor die Haustür an eine vielbefahrene Straße und sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine ältere Dame stehen, die immer so nach rechts und nach links schaute. Und ihm kam es in den Sinn, diese Frau braucht meine Hilfe. Er passte die Möglichkeit ab, dass er gerade so über die Straße huschen konnte, hakte die ältere Dame bei sich ein und zerrte sie fast schon über die Straße, weil er den Wunsch hatte, dieser Frau zu helfen. An der anderen Straßenseite angekommen, sagte er ihr dann, ich habe Ihnen gern geholfen, schaute mit einem fröhlichen Gesicht diese Frau an. Die Frau schaute ihn nicht ganz so fröhlich an und sagte ihm nur, ich wollte aber gar nicht rüber. Einerseits belustigend für den jungen Mann, damals wahrscheinlich eher sehr deprimierend. Er hatte den aufrichtigen Wunsch, er wollte helfen. Und er hat nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, hat eine Möglichkeit gesehen, so dachte er es zumindest, hat eine Hilfe umgesetzt, die aber gar nicht gefragt war. Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt, dass du auch jemandem helfen wolltest und bist eigentlich zum gleichen Ergebnis gekommen. Die Hilfe war vielleicht gar nicht gewollt. Vielleicht hast du durch deine Art, wie du helfen wolltest, sogar mehr Schaden angerichtet. Und ich denke, keiner von uns möchte in einer solchen Art und Weise dem Nächsten eine Hilfe sein. Wir wollen ja wirklich helfen, in dem Sinne, dass die Hilfe auch ankommt. Und wenn wir in den Thessalonicher Brief hineinschauen, so sehen wir, dass Paulus ja der jungen Gemeinde in Thessaloniki einige Aufforderungen an die Hand gibt und auch Dinge anspricht, die wichtig für diese Gemeinde dort waren. Ein Thema, was sich ja durch die ganzen 5 Kapitel durchzieht, ist die Wiederkunft des Herrn, wo es auch unterschiedliche Meinungen zu gab, die dann auch zu verschiedenen Handlungen geführt haben. Und Paulus gibt ihnen hier verschiedene Anweisungen mit, die wir uns auch heute etwas näher anschauen wollen. Wir werden uns hauptsächlich um den Vers 14 Gedanken machen. Und doch sehen wir gerade in diesem Abschnitt von 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 15, wie es grundsätzlich schon in eine klare Richtung geht, wo es darum geht, dass wir einander brauchen und nicht nur in einer praktischen Dienstleistung, sondern auch gerade dafür brauchen wir einander, damit wir uns zurechthelfen, zurechtweisen, uns auf Dinge hinweisen, um somit im Herrn weiter zu wachsen und ihm in rechter Weise auch zu dienen. Wir brauchen einander. Paulus sagt ja hier, und er spricht hier in erster Linie, in den ersten paar Versen oder in Versen 12 und 13, hier eine bestimmte Gruppe von Geschwistern an, die Brüder, die halt die Verantwortung tragen, dass die anerkannt werden sollen, sie sollen geachtet werden, weil sie die Aufgabe haben, im Herrn der Gemeinde vorzustehen und auch Geschwister zurechtzuweisen. Und wir wollen uns heute aber, wie gesagt, den Vers 14 näher anschauen, weil dieser Vers auch ganz konkret nicht nur für Brüder da ist, die in einer verantwortungsvollen Aufgabe stehen, sondern für uns alle. Wir alle werden herausgefordert, füreinander Sorge zu tragen. Und ich möchte den Vers 14 hier gerne noch einmal vorlesen. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Wie gesagt, es ist hier nicht erkennbar, dass Paulus das nur zu einer bestimmten Personengruppe hier sagt. Es sind hier 4 Aufforderungen versteckt, nicht versteckt, die sind eigentlich offensichtlich, die Paulus hier weitergibt, wozu er die Gemeinde, aber auch uns heute hier auffordert, denen wir nachkommen sollen. Zum einen, die erste Aufforderung, weist die Unordentlichen zurecht. Als zweites, tröstet die Kleinmütigen. Drittes, nehmt euch der Schwachen an. Und die 4. und letzte Aufforderung, seid langmütig gegen alle. Wir wollen uns diese 4 Aufforderungen etwas näher anschauen und uns die Frage stellen, wie sieht das ganz praktisch aus? Was bedeutet es, zum Beispiel den Unordentlichen zurechtzuweisen? Wie meint das Wort Gottes es hier und wie können wir das auch ausleben? Ja, weist die Unordentlichen zurecht. Wer ist unordentlich? Ich glaube, wenn ich das jetzt hier so fragen würde, würde wahrscheinlich keiner die Hand heben und sagen, okay, ich bin unordentlich. Wenn wir unseren Kindern zu Hause die Aufgabe geben, mal ihr Zimmer aufzuräumen und die dann kommen und sagen, ja, wir haben diese Aufgabe erledigt und wir dann und die Frage, dann hast du dein Zimmer wirklich aufgeräumt, ist es jetzt ordentlich? Und das Kind sagt, ja. Ich denke, diejenigen, die Kinder haben, die wissen, dass diese Antwort nicht immer unbedingt der Wahrheit entspricht. Ich meine, in ihren Augen ist das Zimmer vielleicht ordentlich. Dann kommt man aber in das Zimmer hinein und stellt fest, okay, die Definition von Ordnung, darüber können wir nochmal reden. Da sollten wir vielleicht nochmal das konkreter festmachen, was wir unter Ordnung verstehen. Aber wenn wir hier über Ordnung reden, geht es nicht darum, ob dein Zimmer zu Hause aufgeräumt ist, ob du einen ordentlichen Kleidungsstil hast oder irgendwas Sonstiges dergleichen, sondern Paulus gebraucht hier ein Wort, das ganz oft im militärischen Kontext gebraucht wurde. Ein Wort, das heißt Ataktos, gegen den Takt, das einen Menschen beschreibt, der eigentlich aus der Reihe tanzt. Können wir uns eine Militärparade vorstellen, wo alle in Reihe und Glied stehen und da fällt es ja gleich auf, wenn da eine Person auf einmal komplett abseits steht und 1 Meter vor der ganzen Gruppe steht oder sonst wie aus der Reihe tanzt. Das fällt gleich auf. Also ein Mensch, der aus der Reihe tanzt oder auch dadurch zum auffällt, dass er seinen eigentlichen Platz vielleicht nicht einnimmt, auch nicht auf seinen Posten ist. Und wir stellen uns hier natürlich auch die Frage, wen könnte Paulus jetzt gerade hier im Kontext vom 1. Thessalonicher Brief gemeint haben, wenn er über Unordentliche redet? Das wird hier nicht konkret angesprochen und nicht festgemacht, wen Paulus hier meint. Aber wenn man den Kontext betrachtet, scheint es mir schon klar zu sein, dass man eine Personengruppe wahrscheinlich schon als Unordentliche hier bezeichnen kann. Und zwar gab es ja gerade mit dem Verständnis, dass Jesus oder mit dem unterschiedlichen Verständnis der Wiederkunft unseres Herrn verschiedene Handlungen. Und unter anderem gab es da ja auch Menschen, die meinten, okay, ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Warum nicht? Nun, der Herr kommt doch eh bald. Was nützt es mir dann? Warum soll ich meine Zeit damit vergeuden, zur Arbeit zu fahren, da meine Arbeit zu verrichten? Ich kann auch lieber zu Hause sitzen und auf den Herrn warten. Und wo Paulus ihnen auch ganz klar vor Augen führt, dass es nicht richtig ist, dass sie damit den anderen Geschwistern zur Last liegen, sondern sie sollen mit ihren eigenen Händen arbeiten und für ihren Lebensunterhalt sorgen. Kann sein, oder ich vermute, dass das auf jeden Fall eine Gruppe ist, die mit den Unordentlichen gemeint sein könnte. Nun wollen wir nicht unbedingt über die Geschwister, die damals in Thessalonich gelebt haben, urteilen oder gar verurteilen. Die Frage ist natürlich, was hat das in unserem Leben aktuell zu bedeuten? Wer oder wie können wir Unordnung in unserem Leben irgendwie festmachen? Ich denke, es können hier Menschen gemeint sein, die in verschiedenen anderen Bereichen in der Gemeinde aus der Reihe tanzen. Wo man als Gemeinde vielleicht einen Weg einschlägt und sagt, wir wollen diese Richtung gehen. Und wo man immer wieder merkt, da tanzen Leute einfach aus der Reihe. Tanzen einfach aus der Reihe, immer eine Extrawurst. Können Menschen sein, nicht müssen es sein, aber könnten Menschen sein, die in jeder Suppe vielleicht ein Haar finden, immer was zu bemängeln haben, immer sagen, das passt überhaupt nicht. Kann sein, dass das unordentliche Menschen sind. Wo man merkt, es sind Menschen, die nehmen nicht ihren Platz in der Gemeinde ein, sondern wollen immer irgendwie eine Extrawurst vielleicht sein. Nun, wie können wir einem unordentlichen Menschen helfen? Wie sollen wir einem unordentlichen Menschen helfen? Paulus schreibt hier davon, dass man einen unordentlichen Menschen zurechtweisen muss. Diese Zurechtweisung, von der Paulus hier spricht, ist eine Zurechtweisung in Form einer Konfrontation. Eine Konfrontation als Ausdruck von Liebe und persönlicher Fürsorge für den Nächsten, mit dem Ziel, den Betroffenen auch zur Veränderung zu bewegen. Und das ist etwas, was, denke ich, sehr unangenehm ist. Sowohl für denjenigen, der mit einer Sache konfrontiert wird, aber auch für denjenigen, der die Rolle einnimmt, die Konfrontation anzustoßen, eine Person anzusprechen. Es ist nicht etwas, was wir gerne machen. Wenn wir es gerne machen und Gefallen dran haben, dann sollten wir es vielleicht lieber sein lassen, weil wir es dann wahrscheinlich nicht mit der rechten Herzenshaltung tun. Aber es ist wichtig, dass ein unordentlicher Mensch versteht, es ist hier eine Grenze erreicht. Er lebt sein Leben nicht so, wie das Wort Gottes es sagt. Er tut Dinge, die Gott nicht gefallen. Und da geht es darum, diese Person zu gewinnen. Aber sie muss klar darauf angesprochen werden, dass es hier ein Problem gibt. Ich kenne das aus meinem Leben, wenn ich auf etwas angesprochen werde, wo ich vielleicht ein unordentliches Leben führe, in irgendeinem Teilbereich vielleicht meines Lebens, so neige ich ganz schnell dazu, und es kann sein, dass es bei euch ähnlich ist, eine Mauer hochzufahren, um alles von mir abzustoßen, zum Teil auch durch verschiedene Ausreden. Ausreden und Rechtfertigungen, wo ich ja eigentlich gar nicht Schuld dran habe, sondern es sind die Umstände, die dazu führen, dass ich so handle. Und ich trage halt nicht wirklich die Verantwortung dafür. Die ist halt die Situation, die das aktuell so schwer macht. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich Einfühlvermögen haben, gerade im Umgang mit den Geschwistern, um ihnen es wirklich klar zu machen, um was es dabei geht. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht eine willkommene Botschaft ist, wo einer sagt, ja, genau darauf habe ich jetzt die ganze Zeit schon gewartet, dass jetzt jemand ankommt und sagt, hier hast du ein Problem. Ich denke, spätestens hier merken wir, dass es durchaus hilfreich ist, zu wissen, wo Hilfe gebraucht wird, es aber eine ganz andere Frage ist und eine ganz andere Herausforderung ist, wie die Hilfe wirklich ankommen kann. Und dazu wollen wir auch später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir wollen uns jetzt gerne die zweite Gruppe hier anschauen. Tröstet die Kleinmütigen. Nun, wer sind hier Kleinmütige? Das Wort, das hier gebraucht wird, besteht aus zwei einzelnen Worten, kleine Seele. Damit können Menschen gemeint sein oder sind Menschen gemeint, die sehr zaghaft sind, die unsicher sind, Menschen, die in der Regel auf Veränderung mit Zurückhaltung, Angst oder Widerspenstigkeit reagieren. Da gibt es Veränderungen und man ist total am Boden zerstört, weil man Angst hat davor, was diese Veränderung vielleicht mit sich bringt. Man möchte Veränderungen nicht mitgehen, weil man nicht weiß, was passiert da. Und das ist eine nachvollziehbare Angst, eine nachvollziehbare Sorge, die wir, denke ich, alle in unterschiedlichen Lebensbereichen in unserem Leben wahrscheinlich auch schon kennengelernt haben. Wo wir merken, gewisse Veränderungen, die fordern uns heraus. Da werden wir zu kleinmütigen Menschen, die zaghaft sind, die da nicht einfach so mitgehen können. Oftmals sind solch zaghafte Menschen selber alles andere als glücklich und zufrieden. Weil sie merken vielleicht, ja, es wäre vielleicht eigentlich dran, diese Veränderung zuzulassen, diesen Weg mitzugehen. Und doch fällt es ihnen so schwer, von Herzen da mitzugehen. Wie können wir einem Kleinmütigen helfen? Ich denke, wir stehen immer wieder in der Gefahr, die Kleinmütigen zu verachten. Ihre Sorge, ihre Zweifel irgendwie herunterzureden und zu sagen, ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm. Der ach so schöne Satz, das wird schon, der den Menschen in dem Moment aber gar nicht hilft. Wir müssen uns auch überlegen, die Gemeinde damals in Thessalonich, das waren Geschwister, die ihren Glauben bewährt haben. Es waren Geschwister, die wirklich durch Schwierigkeiten durchgegangen sind und wo man eigentlich sagen könnte oder sagen würde vielleicht sogar, was kann diese Menschen noch erschüttern? Menschen, die ihren Glauben wirklich aufs Äußerste bewährt haben, welche Situationen können noch dazu führen, dass die auf einmal zu kleinmütigen Menschen werden? Und ich denke, das zeigt ganz klar auch unser Leben immer wieder auf, dass wir, auch wenn wir vielleicht schon jahrelang mit dem Herrn unterwegs sind, vielleicht sitzt du heute in den Reihen und sagst, ich lebe schon 30 Jahre mit dem Herrn, Gott sei Dank. Aber es bewahrt uns nicht davor, dass auch wir in Situationen kommen, wo wir kleinmütig sind. Und einen solchen Menschen, den sollen wir trösten. Wir sollen einen solchen Menschen, einer solchen Person unser Mitgefühl aussprechen. Wir dürfen versuchen zu verstehen, warum reagiert diese Person in diesem Moment mit einer solchen Zurückhaltung, mit solch einer Angst. Dafür ist es notwendig, dass wir miteinander reden. Es geht dabei nicht darum, dass wir das Problem irgendwie kleinreden müssen und sagen müssen, du, das ist doch gar kein Problem. Und versuchen einfach nur mit menschlicher Logik die Person davon zu überzeugen, dass die Angst, die die Person vielleicht in dem Moment hat, unbegründet ist. Wir sollen sie in rechter Weise trösten. Trösten bedeutet aber auch nicht, dass wir einfach nur unser Mitleid aussprechen. Und zu einer Person gehen und sagen, ja, du tust mir wirklich leid, was du gerade so durchmachst und wir gehen weiter. Oder dass wir bei einer Person vorbeigehen und mit der Hand auf die Schulter klopfen und sagen, das wird schon oder mach nur weiter so, das wird schon irgendwann werden. Trösten bedeutet viel mehr. Trösten, wie es hier im Wort Gottes gemeint ist, bedeutet, dem anderen Mut zu sprechen. Jemanden dazu anzufeuern, Schritte aus seiner Höhle herauszuwagen, ihn zu begleiten, ihn nicht alleine zu lassen, sondern dass wir uns Zeit nehmen für eine Person, die gerade kleinmütig ist, um ihr dabei zu helfen, wirklich aus dieser Höhle herauszukommen, um Schritte im Vertrauen auf Gott zu gehen. Wenn ich auf mein Leben schaue, so muss ich feststellen, dass das für mich oftmals die größte Herausforderung ist. Denn ich habe viel mehr Gefallen daran, wenn es eine schnelle Lösung gibt. Wenn man etwas sagen könnte, und man wüsste, okay, Damit ist jetzt alles geklärt. Beim Trösten sind wir mit einem einfachen Wort oftmals fehl am Platz. Wir brauchen oftmals Zeit, um einer Person Mut zuzusprechen, immer wieder aufzuhelfen, sie zu begleiten. Und ja, wie ich eben auch schon erwähnte, mir scheint es so, dass es man gerade im Umgang mit einem kleinmütigen Menschen eher dazu neigt, eine schnelle Hilfe anzubieten. Und ich denke, das ist eine große Gefahr, eine große Herausforderung, der wir uns da auch stellen müssen, wenn wir wirklich den Wunsch haben, einander im Sinne Gottes auch zu helfen. Die dritte Aufforderung richtet sich hier oder hat mit den Schwachen zu tun. Nehmt euch der Schwachen an. Wer sind die Schwachen? Unser Jüngster, der zweijährige Benaja, man den fragt, ob er stark ist. Ich meine, der redet noch nicht viel, aber er meint von sich, dass er ziemlich stark ist. Und er kämpft dann gerne mit seinem großen Bruder, dem Levi, der ist aber 6 Jahre älter. Und da merkt er ganz schnell, er kommt an Grenzen. Er kann ihn nicht mal auf den Boden schmeißen, auch wenn er manchmal da mitspielt. Und wir merken, da gibt es einen klaren Unterschied zwischen einem starken Menschen und einem schwachen Menschen. Und es kann durchaus sein, dass auch mit den schwachen Menschen auch körperlich beeinträchtigte Menschen hier gemeint sind. Menschen, die gesundheitliche Schwierigkeiten haben, Behinderungen vielleicht haben, aber ich denke auch gerade geistlich schwache Menschen können hiermit gemeint sein. Und es wird uns hier auch nicht genauer beschrieben, welche Schwachheiten in der Gemeinde von Thessalonik vorhanden waren. Aber ich denke, das ist auch nicht ganz so entscheidend für uns heute. Denn wenn wir die Bibel auf die Thematik der Schwachen untersuchen, so gibt es mehrere Bibelstellen, die klar davon sprechen, wie es aussehen kann, wenn man es mit einem schwachen Menschen zu tun hat. Und eine der bekanntesten Abschnitte finden wir in 1. Korinther Kapitel 8, wo es um das Götzenopferfleisch geht und wo Christen beschrieben werden, für die das Essen vom Götzenopferfleisch ein Riesenproblem ist. Die sehen das für sich selber als eine Sünde und es ist für sie nicht nur ein Problem, es zu essen, sondern sogar schon ein Problem, wenn sie sehen, dass andere Christen dieses Fleisch essen. Und Paulus belegt in diesen Versen Kapitel 8 den Geschwistern eigentlich sehr deutlich, dass das kein Problem ist von der Schrift her. Dass die Schrift sagt, damit sündigst du nicht. Aber er übergeht diese Schwachen nicht einfach und sagt, okay, ihr müsst einfach nur umdenken, sondern er fordert dazu auf und er selber nimmt Rücksicht auf diese Geschwister. Auch wenn es mit dem Gewissen dieses Bruders vielleicht zusammenhängt, dass er gerade in einer schwachen Situation ist, weil er gewisse Sachen noch nicht verstanden hat. In einigen Dingen vielleicht nicht die Erkenntnis hat, die du vielleicht schon gewonnen hast. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr hier in der Gemeinde nicht das Problem habt mit dem Götzenopferfleisch. Und doch gibt es immer wieder andere Bereiche, wo wir merken, dass diese Grundordnung, die wir dahinter finden, immer wieder in Gemeinden zu tragen kommt und uns herausfordert, im Miteinander klarzukommen. Wir merken, da gibt es Geschwister, die sind vielleicht in unseren Augen eher als schwache Geschwister anzusehen. Je nachdem, um was es vielleicht gerade geht, können es unterschiedliche Bereiche sein, unterschiedliche Menschen sein, die mal schwach sind, mal stark sind. Und wir herausgefordert sind, mit dem Schwachen richtig umzugehen. Ich weiß nicht, wo in diesem Bereich eure Baustellen sind. Ich weiß nur, wo unsere Baustellen sind, wo meine Baustellen sind. Aber ich weiß, was das Wort Gottes uns hier sagt, was wir hier lesen, wie wir einem Schwachen helfen können. Wir sollen den Schwachen annehmen. In der Luther-Übersetzung steht, tragt die Schwachen. Was geschieht, wenn ein Starker einen Schwachen jetzt wirklich ganz praktisch trägt? Was passiert mit dem Starken? Er wird mit der Zeit stärker, das auch, ja. Aber in dem Moment, wo er erstmal trägt, schränkt es ihn ein Stück weit ein. Es schränkt ihn etwas ein, weil er merkt, Er kann vielleicht gerade in diesem Moment nicht so schnell vorankommen, wie er es eigentlich hätte tun können, wenn er diesen Schwachen jetzt nicht tragen würde. Ich denke, das ist auch wirklich eine große Herausforderung, jemanden anzunehmen, auf ihn einzugehen und ihn zu tragen. Rücksichtsvoll mit ihm umzugehen, ihn nicht zu überfordern. Und das bedeutet in der Tat, dass es auch in der Gemeinde manchmal nicht so schnell vorangeht, wie wir es uns vielleicht persönlich wünschen würden. Wir sagen würden, Mensch, das ist doch vom Wort Gottes so klar. Und da gibt es aber vielleicht Geschwister, die sagen, aber ich habe so eine Schwierigkeiten damit. Es ist für mich wirklich ein Problem, eine innere Not, wo es darum geht, natürlich das abzuwägen, aber wo wir als Starke dazu aufgefordert werden, den Schwachen auch zu tragen, auf ihn einzugehen. Es gibt da ein sehr gutes Sprichwort, das eigentlich hier sehr gut reinpasst, nämlich, dass eine Kette nur so stark ist, wie das schwächste Glied in dieser Kette. Ich denke, das trifft ganz gut auch auf eine Gemeinde zu. Die Gemeinde ist immer nur so stark, wie das schwächste Glied. Und da geht es nicht darum, dass man einer Person, die vielleicht in einem Bereich schwach ist im Glauben, der das immer die ganze Zeit vorhalten müsste, zu sagen müsste, irgendwie, ja, sieh zu, dass du da irgendwie vorwärts kommst, dass du irgendwie trainierst. Nein, wir müssen sie annehmen, sie tragen, ihr helfen, natürlich auch zur Stärke zu kommen. Bis zum Ende des Jahres durfte ich bei uns in der Gemeinde noch die Jugendarbeit leiten. Wir waren letztes Jahr im Oktober in Österreich zu einer Jugendfreizeit, wo wir eine Wanderung gemacht haben. Eine Wanderung von, es waren knapp 14 Kilometer mit, ich glaube, 900 Höhenmeter. Und in der Jugendgruppe, wir waren knapp 20 Leute, gibt es ja Personen mit einem ganz unterschiedlichen Fitnesslevel. Da gibt es Leute, die stratzen nur so voraus und die denken, die würden das am liebsten die Tour zweimal durchlaufen wollen. Und wo man in einer Herausforderung steht, weil da gibt es auch Menschen, die nicht so fit sind, die Schwierigkeiten haben, das Tempo von den High-Performern irgendwie mitzuhalten, mit denen, die da vorwärts laufen. Und da waren auch die Frage, okay, gut, was machen wir jetzt? Teilen wir uns jetzt auf und sagen, okay, gut, die Starken, die laufen jetzt einfach vor, die schnell sind und die halt nicht so schnell sind, die bleiben jetzt einfach zurück und gehen langsamer. Ich meine, wir müssen verstehen, das sind junge Leute, die wollen was erreichen und haben nicht so viel Geduld manchmal oder immer. Und da habe ich doch versucht zu ermutigen, gemeinsam zu bleiben, also als Gruppe zusammen zu bleiben. Dass wir versuchen, die Person, die in der Regel hinten bleibt, mitzutragen. Getragen werden wollte sie nicht, aber sie zu stützen. Und das hat dann auch funktioniert. Wir haben als ganze Gruppe es geschafft, miteinander gemeinsam diese Strecke zu durchlaufen. Obwohl ich eigentlich, ehrlich gesagt, schon nach den ersten 3 Kilometern dachte, das wird nichts werden. Und doch war das so schön zu sehen, was es ausmacht, wenn eine Gruppe gemeinsam zusammensteht, aufeinander Rücksicht nimmt und sich unterstützt und trägt. Geschwister, es ist so einfach vielleicht gesagt und doch so schwer im praktischen Gemeindeleben oft umzusetzen. Weil wir wollen ja, genauso wie die Jugendlichen, schnell vorankommen. Wir wollen schneller laufen. Wir wollen weiterspringen. Wir wollen vorwärts kommen. Und das ist ja auch gut. Nur dürfen wir hier nicht die Schwachen vergessen. Ich möchte gerne mal ein Experiment mit euch machen. Ich schilder euch mal eine Situation und ich bitte euch zuzuhören und für euch selber innerlich mal diese Person, die ich euch gleich schildern werde, mal einzuordnen in diese Gruppen. Ist es eine schwache Person? Ist es eine kleinmütige Person? Oder ist sie unordentlich? Es geht um Hannah. Hannah liegt in ihrem Bett. Sie liest ein Buch und sie hört, wie ihre Mutter ihr zuruft, Hannah, bitte räum dein Zimmer auf, wir bekommen heute Abend noch Besuch. Wenn man jetzt in das Zimmer von der Hannah hineinschauen würde, so würde man feststellen, würde man sehen, dass die Hannah sich gar nicht bewegt. Sie liest ihr Buch ganz normal weiter. Sie ruft zwar der Mutter zu, ich kann nicht, aber weiter mehr tut sie nicht. Überlegt mal bitte für euch, wie würdet ihr diese Hanna jetzt einordnen? Zu welcher Kategorie würdet ihr Hanna zählen? Ich muss gestehen, ich bin bei dieser Schilderung etwas gemein gewesen zu euch. Aber bewusst, weil ich euch auf etwas hinweisen wollte, was ein großes Problem von uns Menschen ist. Denn ich habe euch eine wichtige Information vorenthalten, nämlich dass Hanna vor einer Woche einen schweren Fahrradunfall hatte und mit zwei gebrochenen Beinen im Bett liegt. Und ihre Mutter hat in ihrer Eile der Vorbereitung für einen Moment vergessen, dass die Hanna ja gar nicht in der Lage ist, ihr Zimmer aufzuräumen. Und hat, nachdem sie ihr diese Aufforderung gegeben hat, angefangen zu staubsaugen und hat somit gar nicht mehr gehört, was die Hanna eigentlich gerufen hat. Liebe Geschwister, wir sind sehr, sehr stark herausgefordert, umsichtig zu sein und auch langsam dabei zu sein, irgendjemanden für irgendetwas zu verurteilen oder vorschnell in irgendeine Schublade zu packen. Denn unser großes Problem als Menschen ist das, was wir auch schon in 1. Samuel 16, Vers 7 lesen, wo der Herr zu Samuel sagt: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wir neigen ganz, ganz schnell dazu, so wie eben in dieser beispielhaften Geschichte, über Hanna ein Urteil zu sprechen. Zu sagen, die ist unordentlich, die hört ja nicht, das kann ja nicht sein. Dabei war es in dem Moment vielleicht eher eine Schwache, die es brauchte, dass sie getragen wird, unterstützt wird. Ich muss bekennen, dass ich selber schon häufiger mit meiner Hilfe fehl am Platz lag, wo ich dachte, durch meine ach so gute Menschenkenntnis, es sehr gut einschätzen zu können, was für eine Hilfe diese Person gerade braucht. Um am Ende aber festzustellen, dem war nicht so. Wir sehen das, was vielleicht offensichtlich ist, was vor Augen ist. Gott schaut viel, viel tiefer. Gott schaut in unser Herz. Nun aber, wie können wir dann wirklich herausfinden, wie wir einer Person wirklich helfen können? Drei Punkte möchte ich euch da mitgeben. Fragen. Ihr könnt es erraten, das dritte ist auch wieder Fragen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden, um zu verstehen, was geschieht eigentlich in dem Herzen meines Bruders, meiner Schwester. Was bewegt diese Person gerade, um gerade nicht dazu zu kommen, eine Hilfe anzubieten, die gar nicht gefragt ist und die komplett fehl am Platz ist? Wir müssen fragen, wir müssen reden, wie es der Person geht. Und das geschieht in einer schnelllebigen Zeit, wie wir es heutzutage ja haben, eher selten. Dass wir uns Zeit nehmen, um uns mal zu treffen, auf ein Café, miteinander ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, wie geht es eigentlich meinem Bruder oder meiner Schwester? Was bewegt sie dazu, zum Beispiel ein unordentliches Leben zu führen? Was fordert sie so stark heraus, dass sie kleinmütig ist? Oder was bringt sie dazu, schwach zu werden, aufgeben zu wollen? In Sprüche 18, Vers 13 lesen wir: Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Wie oft reden wir, bevor wir gehört haben? Geschwister, lasst uns vom Wort Gottes lernen, erst zu hören, dann zu reden. Die vierte Aufforderung, die wir hier lesen, die ist gleichzeitig eine Aufforderung, die die ersten drei komplett mit einbindet. Denn hier werden alle Menschen angesprochen, unser Verhalten gegenüber allen Menschen, seid langmütig gegen alle. Ich weiß nicht, ob du das Gebet auch schon mal gesprochen hast: Herr, bitte gib mir Geduld, aber schnell. Langmut ist nicht unbedingt etwas, was uns als Menschen kennzeichnet, wo wir sagen, ja, das fällt mir total leicht, Geduld, geduldig zu sein, mit den anderen mitzufühlen, Verständnis zu zeigen. Wir wollen in der Regel eher eine schnelle Veränderung. Wir wollen ein Wort gesagt haben und da geschieht gleich eine Riesenveränderung, da geschieht ein Riesenprozess, dadurch wird ein Gang gesetzt. aber in den seltensten Fällen ist das der Fall. Und wir vergessen ganz oft, gerade wenn wir es mit vielleicht für uns sogenannten Problemfällen zu tun haben, vergessen wir ganz, ganz schnell, welch eine Langmut Jesus Christus mit uns hatte. Wenn ich darauf schaue, auf mein Leben, wie Jesus Christus mit aller Langmut in meinem Leben gewirkt hat, so darf ich eigentlich gar nicht ungeduldig werden, wenn ich es vielleicht mit einem unordentlichen Menschen zu tun habe und ihn vielleicht schon zum fünften Mal auf etwas hinweise und mir eigentlich schon lange erhoffe, es müsste doch jetzt endlich mal eine Veränderung geschehen. Welch eine Langmut hat Christus dir in deinem Leben bewiesen? Hat er dich gleich abgesägt? Hat er dich zur Seite geschmissen und gesagt, okay, wenn du nicht willst, brauchst du nicht? Oder ist er dir nicht viel mehr nachgegangen? Hat Mitgefühl gezeigt, war geduldig, hat dir Leute zur Seite gestellt? Ich habe diesen Jesus so in meinem Leben kennengelernt. Ein Jesus, der unser komplettes, vollkommenes Vorbild ist. So wie wir das auch in Hebräer 4, Vers 15 und 16 lesen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte unseren Blick ganz bewusst auf Jesus Christus richten. Denn vielleicht hast du das selber schon erfahren, dass eine Person dir mal helfen wollte. Und du hast gemerkt, nein, die Hilfe, die kam absolut nicht an. Und vielleicht bist du enttäuscht und denkst, ja, diese ganzen Hilfeversuche von meinen Geschwistern, die führten irgendwie zu nichts. Mag sein, dass es wirklich so war. Und dann tut es mir auch wirklich leid für das, was du da erlebt hast. Aber wisst ihr, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir in Jesus Christus einen hohen Priester haben, einen Stellvertreter für uns haben, der wirklich mit uns mitleiden kann. Er kann unsere Schwachheiten, unsere Probleme, er kann sie wirklich verstehen. Wir sagen zwar oft einander, wenn wir unsere Probleme schildern, ja, ich kann das gut nachvollziehen, nur können wir das in den seltensten Fällen wirklich tun, weil wir nicht in den Umständen und in genau der Haut des Gegenübers stecken. Jesus Christus, er kann uns wirklich nachvollziehen. Er kann es nachvollziehen, was es bedeutet, in diesen Herausforderungen zu stecken, in denen du dich gerade befindest. Er hat Mitleid mit deinen Schwachheiten. Er wurde in gleicher Weise wie wir versucht. Es gibt keine Versuchung, keine Herausforderung, die du erlebst, die Jesus Christus nicht in gleicher Art und Weise erlebt hat. Und wie herrlich ist es dann, dass wir wissen dürfen, wir dürfen zu ihm hinzutreten. Wir dürfen zu ihm kommen und bei ihm wirkliche Hilfe bekommen. Eine Hilfe, nicht nur eine Hilfe, die jetzt in unserer aktuellen Situation uns irgendwie weiterbringt, sondern eine Hilfe fürs ewige Leben. Wir dürfen bei ihm ewige Sicherheit besitzen. Wir dürfen in ihm eine Geborgenheit finden und Trost finden bei ihm. Und ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, wenn wir selber den Wunsch haben, einander zu helfen, dass wir selber auch immer wieder auf Jesus Christus hinweisen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir als Menschen, so wie wir das in Hiob lesen, leidige Tröster sind. Wir versuchen zu trösten, wir geben unser Bestes und wir sollen es auch tun. Nur den wahren Trost, die wahre Zurechtweisung, die wahre Stütze finden wir im Herrn. Aber Gott hat es gefallen, die Gemeinde dazu gebrauchen, dass wir auch da schon, hier auf Erden, einander diese Hilfestellung geben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft der Gläubigen auch besuchen, dass wir sie nicht vernachlässigen. Es gibt immer Gründe, warum man aufgrund von Krankheit, aufgrund von anderen Umständen nicht dabei sein kann. Aber wie herrlich ist es doch, wenn wir eine Gemeinde haben, in der das wirklich gelebt wird, dass wir ein Auge füreinander haben. Deswegen möchte ich euch allen wirklich Mut machen. Lasst uns gemeinsam immer wieder dafür beten, dass Gott uns Augen öffnet, dass wir sehen, wo wir wirklich helfen können und wo wir dann auch den Mut besitzen, auf den Bruder, auf die Schwester zuzugehen, um das Gespräch mit der Person zu suchen, um wirklich zu verstehen, wie kann ich jetzt durch das Wort Gottes auch eine Hilfe sein für meinen Bruder, für meine Schwester. Wenn wir von uns aus versuchen, dem anderen eine Hilfe zu sein, wird das früher oder später scheitern, wird es zur Verbitterung führen und zu einem endlosen Kampf. Wenn wir aber im Sinne Gottes die Hilfe zusprechen, die wir in der Bibel finden, so dürfen wir damit rechnen, dass Gott durch seinen Geist wirkt, dass Gott stärken wird, dass Gott zurechtweisen wird, dass Gott trösten und tragen wird. Ich möchte an dieser Stelle gerne zusammenfassen. Paulus zeigt uns hier drei Gruppen von Menschen auf, die alle Hilfe benötigen. Es sind keine vollumfängliche Gruppen, die abschließbar zu betrachten sind, sondern ich denke, vom Wort Gottes her können wir die noch ergänzen. Aber die Gruppen, die hier angesprochen wurden, sind einmal die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir diesen Menschen wirklich helfen? Und das Wort Gottes sagt uns, wir sollen die Unordentlichen zurechtweisen, die Kleinmütigen trösten und die Schwachen annehmen und tragen. Um wirkliche Hilfe anzubieten, ist es notwendig, dass wir ins Gespräch gehen, dass wir miteinander reden, dass wir Fragen stellen. Und ich denke, wir sollten diese Aufforderung wirklich ernst nehmen, indem wir lesen, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Es ist nicht umsonst in vielen Stellen davon die Rede, dass wir Acht haben sollen aufeinander. Und ich möchte uns auch dazu auffordern, in erster Linie unsere bestehenden Freundschaften dazu zu nutzen, um gerade diese biblischen Aufforderungen auszuleben. Denn es ist viel einfacher, in bestehenden Beziehungen dieses Prinzip der wirklichen Hilfe zu leben, als mit einer Person, mit der wir vielleicht noch gar nicht im Kontakt stehen, mit der darüber zu reden. Lass uns die Hauskreise dafür nutzen, um Beziehungen zu stärken, aber auch wirkliche Hilfe auszuleben. Oftmals beschränken sich Freundschaften darauf, dass man sich austauscht, gewisse Dinge zusammen unternimmt. Und so habe ich das leider oftmals erlebt, dass es oftmals viel, viel schwerer fällt, wirklich über geistliche Wahrheiten zu sprechen, darüber zu sprechen, was Gott gerade in deinem Leben tut. Und auch dazu möchte ich ermutigen. Lasst uns Christus vor Augen halten. Lasst uns aber vor allem die Gnade Gottes vor Augen halten, die er mit uns hat. Und nicht unwillig werden mit dem Bruder, mit der Schwester in der Gemeinde, sondern durch die Gnade, die wir durch Jesus Christus selbst erfahren haben, auch einander in Liebe und Zuvorkommenheit behandeln. Möge Gott uns darin segnen. Amen.